Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich sehr, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Ein weiterer Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser wartet auf uns. Dabei liegt es mir am Herzen, dass unsere Beschäftigung damit nicht nur ein rein intellektuelles Hören auf das Wort Gottes ist, sondern dass wir die Bereitschaft im Herzen haben, das Gehörte auch umzusetzen. Gerade im Epheserbrief gibt Paulus viele praktische Anweisungen, die das Leben von Christen betreffen. Sie hören sich einleuchtend und leicht verständlich an. Aber die große Herausforderung ist es nicht, sie bloß zu hören und zu verstehen, sondern sie auch zu tun. Jemand hat die Strecke vom Kopf bis zu den Händen mal als die längste der Welt bezeichnet. Nicht ohne Grund. Lassen wir uns also heute von Paulus herausfordern, Gottes Willen zu tun. So wie die Heiden sollt ihr nicht mehr leben. Das ist knapp zusammengefasst die Aufforderung des Apostels Paulus an die Christen in Ephesus, die er in Kapitel 4 in den Versen 17 bis 19 seines Briefes weiter ausführt. Er beschreibt das Verhalten von Menschen, die Gott nicht kennen, und setzt dann ab Vers 20 einen deutlichen Kontrast. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Und dann erläutert Paulus, wie dieses neue Verhalten der Christen aussieht, beziehungsweise aussehen sollte. Ich lese ab Vers 22. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt von euch ab den alten Menschen und zieht den neuen Menschen an. Das ist in diesen Versen der Hauptgedanke. Wir sollen also unsere alten und verschmutzten Kleider ablegen und neue und saubere Kleider anziehen. So der Gedanke, der hinter dem Bild von dem alten und dem neuen Menschen steht. Dieses Ablegen des alten Menschen und das Anziehen des neuen Menschen kann niemals aus eigener Kraft geschehen. Es kann auch nicht erreicht werden, indem man einfach den Lebensstil von Jesus imitiert. Nein, die Grundlage dafür wurde gelegt durch den Tod Jesu Christi für jeden Sünder, der glaubt. Im Grunde sind wir wie kleine Kinder, die sich noch nicht selbst anziehen können. Ich habe das bei meinem Enkelkind gerade erst wieder gesehen, dass ein kleines Kind dabei Hilfe braucht. Als Christen werden wir niemals an den Punkt ankommen, dass wir uns alleine anziehen können. Wir sollen es deshalb auch gar nicht erst probieren. Es wurde für uns getan. Im Römerbrief wird uns gesagt, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Angesichts dieser Wahrheit, dass der alte Mensch schon längst mit Christus gekreuzigt ist, sollen wir den alten Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes ablegen. Dies bedeutet nicht, dass der alte Mensch, unsere alte sündige Natur, jemals vollständig aus unserem Leben ausgelöscht ist. Wir werden diese alte Natur niemals los, aber wir sollen nicht darin leben. Dies bedeutet, dass wir ihr niemals die Kontrolle über unser Leben überlassen dürfen. Andererseits haben wir ja die neue Natur. Dies ist das Ergebnis der Erneuerung durch den Heiligen Geist. Jeder Mensch in Christus ist eine neue Kreatur. In dieser neuen Natur sollen wir leben, in diesem neuen Menschen. Dies ist die Wiederholung der großartigen Botschaft des Römerbriefes. Und in dem gerade vorgelesenen Abschnitt aus dem Epheserbrief heißt es, der neue Mensch ist nach Gott geschaffen, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich lese nun weiter ab Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wie anfangs schon gesagt, hat Paulus bereits ab Vers 17 einige Dinge genannt, die Christen nicht tun sollen. Daran knüpft er nun an. Die Gläubigen sollen sich nicht länger so verhalten wie Menschen, die Gott nicht kennen. Diese Ermahnungen werden im Rest des Briefes immer wieder aufgegriffen. Darum legt die Lüge ab. Das ist die Hauptanweisung, auf die der ganze Rest aufbaut. Als der alte Mensch mit Christus gekreuzigt wurde, ist auch die lügnerische Zunge und das betrügerische Herz ans Kreuz gekommen. Einer der Gründe, warum Jesus für uns sterben musste, ist der, dass Sie und ich im Grunde Lügner sind. Doch wir sollen immer die Wahrheit reden. David sagt in Psalm 116, Vers 11, »Ich sprach in meinem Zagen, alle Menschen sind Lügner.« In einer anderen Übersetzung heißt es, »Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner.« Diese Erkenntnis kann einen wirklich auch bestürzen, denn wir werden nie vor der Sünde gefeit sein. Es würde eine Menge der Probleme einer durchschnittlichen Gemeinde lösen, wenn jedes Gemeindeglied nur die Wahrheit sprechen würde. Vor einiger Zeit hatte ich mal die Idee, alle Lügen, die ich in christlichen Kreisen höre, möglichst richtig zu stellen. Sehr schnell aber habe ich gemerkt, dass das all meine Zeit sprengen würde. Deshalb, weil Christen zu einem Leib gehören, ist es ein Muss für sie, die Wahrheit zu sprechen. Chrysostomos, einer der Lehrer aus der frühen Kirche, hat zu diesem Thema einmal diese kleine Geschichte aufgeschrieben. Sie lautet ungefähr folgendermaßen: Das Auge darf nicht den Fuß belügen und der Fuß nicht das Auge. Stellt euch einmal vor, dass es eine große Grube gibt, deren Öffnung mit Zweigen bedeckt ist, damit jeder glaubt, es sei fester Boden darunter. Wird das Auge, wenn es misstrauisch geworden ist, nicht den Fuß benutzen, um festzustellen, ob es unter den Zweigen hohl ist oder ob fester Boden darunter zu finden ist? Wird der Fuß dann lügen und nicht sagen, was er festgestellt hat? Und was ist wiederum, wenn das Auge eine Schlange sieht oder ein wildes Tier, wird es dann den Fuß belügen? Nun, die Füße würden die Augen niemals belügen, denn sie sind Teil desselben Körpers. Auch würden die Augen die Füße niemals belügen. Genau so soll auch in der Gemeinde Ehrlichkeit und Wahrheit unter den Mitgliedern herrschen. Zürnt ihr, so sündigt nicht, heißt es dann weiter in unserem Bibeltext. Paulus befiehlt hier den Christen, wenn sie ärgerlich sind, dies mit bestimmten Bedingungen zu sein. Manchmal kursiert die Vorstellung, dass Christen sehr weichherzige Menschen sein müssen, die in allen Situationen und unter allen Umständen immer nett und freundlich sind. Doch kein Christ darf neutral bleiben, wenn es um den Kampf um die Wahrheit geht. Ein Christ muss die Lügen und das üble Reden von anderen hassen, besonders von anderen Christen. Wichtig ist dabei, dass wir nicht die Person hassen oder verabscheuen. Deshalb fordert der Apostel Petrus dazu auf, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Jemand hat die Bosheit mal als erstarrten Ärger bezeichnet. Wenn das Unrecht korrigiert wurde, sollte es keine Feindseligkeit mehr geben. Vergeben und vergessen ist das Prinzip. Hass und sündige Gefühle geben dem Teufel Raum in unserem Leben. Viele Menschen haben auch bestimmte Blockaden. Sie hassen vielleicht einen bestimmten Menschen und schaffen es einfach nicht, darüber hinwegzukommen und diesem Menschen zu vergeben, selbst wenn diese Person bereit ist, ihre Lügen und ihr falsches Verhalten einzusehen und aufzugeben. Schauen wir uns nun einmal an, wie Jesus selbst mit Ärger umgegangen ist. Ja, auch Jesus hat Zorn empfunden und hat ihn auch gezeigt. Eines Tages ist er in eine Synagoge gekommen und dort sah er einen Mann mit einer verdorrten Hand. Was Jesus daran geärgert hat, war die Tatsache, dass die Pharisäer den Mann offensichtlich ganz bewusst dorthin gesetzt hatten, um zu sehen, wie Jesus reagieren würde. In Markus 3, Vers 5 lesen wir über Jesus: Und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde gesund. Jesus hat sich über die Pharisäer geärgert, die so etwas getan haben. Ebenso wird uns in der Bibel berichtet, dass Gott zornig ist über Menschen, die Böses tun. Aber wenn sie ihre Bosheit aufgeben und zu ihm umkehren, wird er sie erretten. Das sollte im Prinzip auch die Haltung von Christen sein. Ich habe von einem Hausmeister gehört, der in einer Gemeinde geblieben ist, obwohl es dort viele Probleme gab. Unter den Mitgliedern gab es Konflikte, Bitterkeit, Hass und Cliquenbildung. Sie hatten einen Pastor nach dem anderen, aber der Hausmeister, der blieb die ganze Zeit in dieser Gemeinde. Als er einmal gefragt wurde, wie er es geschafft habe, unter solchen Umständen so lange in der Gemeinde zu bleiben, hat er geantwortet: »Ich bin einfach neutral geblieben und habe mich von ihnen herumschubsen lassen.« Was meinen Sie, ist dies das richtige Verhalten für einen Christen? Ich meine, dass kein Christ neutral sein kann. Wir stehen in einem großen Kampf, und es gehört für einen mündigen Christen dazu, dass man lernt, Dinge einzuschätzen, zu prüfen und ein ausgewogenes Urteil zu fällen. Auch wenn dies bedeutet, dass man selbst Stellung bezieht und sich dadurch der Kritik und Anfeindung aussetzt. Aber einfach neutral zu bleiben und keine Stellung zu beziehen, ist nicht das Verhalten eines mündigen Christen. Schauen wir uns nun die weiteren Ermahnungen an, die Paulus den Ephesern mit auf den Weg gibt. Ich lese die Verse 28 und 29. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Am Anfang von Vers 28 heißt es: Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Es liegt in der sündigen Natur des Menschen zu stehlen und auch zu lügen. Als ich ein Junge war, bin ich mit einer Horde anderer Jungs, die ziemlich gemein waren, umhergezogen. Als dann die Wassermelonensaison anfing, haben wir Wassermelonen gestohlen. Wenn wir den Bauern gefragt hätten, ob er uns eine von seinem Feld gibt, hätte er das vielleicht getan, aber sie schmeckten uns einfach besser, wenn wir sie gestohlen hatten. Wir haben auch Pfirsiche und Äpfel aus den Obstgärten geklaut. Und im Winter haben wir Eier aus den Hühnerställen geholt und uns davon unten am Fluss, am Feuer, Rührei gemacht. Es gab einfach nichts, was vor uns sicher war. Selbst als ich mich bekehrt hatte und Christ geworden war, hatte ich immer noch diesen Impuls zu stehlen. Ich weiß noch, dass ich einmal einen Mann besucht habe, der ein wunderbares Wassermelonenfeld direkt an der Straße hatte. Ich war so in der Versuchung, dort eine Wassermelone zu stehlen, dass ich tatsächlich das Auto angehalten habe und ausgestiegen bin. Und dann kam mir der Gedanke: Warte mal einen Moment, gleich bin ich ja bei diesem Mann zu Hause, und wenn ich ihn frage, wird er mir sicher eine von seinen Melonen abgeben. Ich habe also überhaupt keinen Grund, jetzt eine zu stehlen. Und so bin ich wieder ins Auto eingestiegen und weggefahren. Als ich ihm dann von meinem Erlebnis erzählte, hat er gelacht. »Weißt du, vielleicht hätte ich auf dich geschossen, wenn du auf mein Feld gegangen wärst. Ich hatte in letzter Zeit einige Diebe, und momentan sind die Wassermelonen ziemlich teuer.« Tja, es liegt in unserer Natur zu stehlen. Paulus sagt in unserem Bibelabschnitt, dass wir nicht mehr stehlen sollen, auch wenn es vielleicht jeder macht und es so aussieht, als sei es völlig normal. Ein Christ soll nicht mehr stehlen, sondern er arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann, heißt es weiter in unserem Text in Vers 28. Ein Christ soll also nicht nur auf das Stehlen verzichten, sondern er soll auch nicht aus eigenen, selbstsüchtigen Gründen reich werden. Vielmehr soll er anderen mit dem helfen, was er erübrigen kann. Wie sieht das heute in unseren Gemeinden aus? Sind Sie, liebe Hörer, wenn Sie Arbeit haben und genug verdienen, bereit, auch denen in der Gemeinde etwas abzugeben, die nicht so viel Geld haben? Vielleicht Menschen, die arbeitslos sind oder alleinerziehend. Es gibt auch viele christliche Werke, die großen Finanzmangel haben. Warum? Kann es sein, dass es daran liegt, dass viele Christen Reichtum nur für sich selbst anhäufen und nicht so viel abgeben, wie sie eigentlich könnten oder sollten? Wenn Sie zu einer Gemeinde gehören, dann schauen Sie einmal genau hin, wie der Austausch zwischen Armen und Reichen funktioniert. Kein faules Geschwätz soll aus eurem Munde gehen, heißt es in Vers 29 unseres Bibeltextes. Faules Geschwätz aus dem Mund eines Gläubigen ist meines Erachtens ein Anzeichen für ein verdorbenes Leben. Christen, die zweifelhafte Geschichten erzählen, offenbaren ein Herz voller Bosheit. Das, was im Brunnen des Herzens ist, kommt durch den Eimer des Mundes nach oben. Das, was Christen reden, sollte gegenseitig weiterhelfen und ermutigen. Man kann Freude im Leben haben und das Leben genießen, und auch Humor ist wichtig. Aber unser Humor sollte niemals schmutzig sein oder auf Kosten anderer gehen. Ich komme nun zu Vers 30. Paulus schreibt: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Der Heilige Geist ist eine Person, die man betrüben kann. Was genau betrübt ihn? Wenn wir als Christen lügen, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Wenn wir als Christen schmutzige Gedanken haben, betrüben wir damit den Heiligen Geist. Was passiert, wenn eine Person betrübt ist? Die Freundschaft zerbricht. Der Heilige Geist kann in ihrem Leben nicht wirken, wenn sie ihn betrübt haben, denn dann ist die Freundschaft zu ihm zerbrochen. Wenn wir sündigen, sollen wir es lassen, weil es nicht zum Heiligen Geist passt. Wir wurden ja im Moment unserer Bekehrung mit dem Heiligen Geist versiegelt, und zwar für den Tag der Erlösung, wie es hier im Text heißt. Was für ein Geschenk! Der Heilige Geist versiegelt die Christen bis zu dem Tag, an dem er sie Jesus präsentieren wird. Wenn ich mich heute unter den Christen umschaue, dann entdecke ich, dass einige einfach damit leben, den Heiligen Geist betrübt zu haben, während andere in der Fülle des Geistes leben. Beantworten Sie doch einmal für sich selbst die Frage, in welchem Zustand Sie leben. Und seien Sie gewiss, dass der Heilige Geist sich nichts mehr wünscht, als die Freundschaft zu Ihnen zu erneuern. Kommen wir nun zu den Versen 31 und 32. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Diese beiden letzten Verse von Kapitel 4 stehen in scharfem Kontrast zueinander. In Vers 31 finden wir eine Aufzählung von Dingen, die den Heiligen Geist betrüben. Alles Dinge, die aus der emotionalen Natur des Menschen kommen. In Vers 32 beschreibt Paulus, welche emotionalen Reaktionen sich Gott stattdessen wünscht. Ich möchte nun mit Ihnen gemeinsam die einzelnen Punkte durchgehen. Zuerst nennt Paulus hier die Bitterkeit. Wenn jemand bitter ist, dann lebt er in einem Zustand der ständigen Reizbarkeit, die harte und lieblose Meinungen über andere Menschen zur Folge hat. Einmal kam jemand zu mir, um mir seine Meinung über einen anderen Christen mitzuteilen. Ein Dritter, der das mitbekam, kam später zu mir und sagte: Legen Sie nicht zu viel Gewicht auf das, was er gesagt hat, denn er ist einfach verbittert. Viele Menschen leben mit Bitterkeit in ihrem Herzen, und das, was sie sagen, ist davon geprägt. Dies betrübt den Heiligen Geist. Etwas anderes, wovor Paulus die Christen warnt, ist Grimm und Zorn. Beide Begriffe bezeichnen aggressiven Ärger, wobei hier besonders der ungezügelte Zornesausbruch gemeint ist. Schon in Vers 26 wurde ja darauf eingegangen, wie Christen mit Zorn umgehen sollen. Es geht nicht darum, dass Christen niemals zornig sein dürften, sondern dass sie die ungezügelten Zornesausbrüche ablegen. Dazu gehört auch, dass sie Geschrei vermeiden, das heißt, einander nicht anschreien. Dahinter steckt oft, dass man sich laut über Dinge beschwert, die man als Unrecht empfindet. Ich möchte an dieser Stelle ein Beispiel erzählen. Es gibt tatsächlich Menschen in der Gemeinde, die der Meinung sind, dass der Pastor ihnen keine Beachtung schenkt, wenn er ihnen sonntags nicht die Hand schüttelt oder sie nicht immer wieder persönlich fragt, wie es ihnen geht. Manchmal werden sie wegen solcher Kleinigkeiten wirklich bitter und tun laut ihren Ärger jedermann kund, und zwar indem sie über den Pastor schlecht reden. An dieser Stelle muss man ihre Erwartungen hinterfragen. sind sie wirklich berechtigt, davon auszugehen, dass es die Aufgabe eines Pastors sei, durch die Gemeinde zu gehen und jedermann glücklich zu machen? Meiner Meinung nach ist es diese falsche Erwartungshaltung, die den Heiligen Geist betrübt. Ebenso passt Lästerung nicht zum Leben eines Christen. Damit ist gemeint, dass man über den anderen herzieht, Schlechtes über ihn sagt und ihn verunglimpft. Das bedeutet nicht, dass man nicht Sünde im Leben eines anderen auch ansprechen und aussprechen darf, aber immer mit der Absicht, den anderen wieder in eine tiefere Beziehung zu Gott zu führen. Beim Lästern liegt der Fokus dagegen lediglich darauf, den anderen schlecht darzustellen. Alle diese emotionalen Verhaltensweisen soll man bei Christen nicht finden. Sie seien fern von ihnen, wie es Paulus ausdrückt. Im Griechischen beschreibt dieser Ausdruck von seiner grammatischen Form her eine einmalige und entscheidende Handlung, wenn der Heilige Geist nicht betrübt werden soll. Wir müssen eine Entscheidung treffen, wenn wir diese Sünden von uns entfernt halten wollen. Und nun kommt der Kontrast. Das Aber in Vers 32 betont den radikalen Wandel, der in einem Christen stattfinden soll, damit in seinem Leben kein Vakuum entsteht. Die erste Verhaltensweise, die zu finden sein soll, ist die Freundlichkeit untereinander. Seid aber untereinander freundlich und herzlich, schreibt Paulus. Hier ist eine Freundlichkeit gemeint, die die Not des anderen sieht und darauf eingeht. Das Wort hat im Griechischen eine Verwandtschaft mit dem Wort für Not, Bedarf oder Mangel. Ich kann freundlich zu jemand anderem sein, indem ich ihn mit guten Worten bedenke oder ihm ganz praktisch helfe. Aber nicht nur freundlich sollen wir untereinander sein, sondern auch herzlich. Das bedeutet, dass ich nicht empfindlich, sondern empfindsam und mitfühlend auf den anderen reagiere. Ich denke dann nicht von mir aus, sondern vom anderen her. Ich reagiere auf den anderen mit guten Empfindungen, mit Herzlichkeit. Diese guten Reaktionen sind das Gegenstück zu der Bosheit, die in Vers 31 erwähnt wurde. Zu diesen zwei Verhaltensweisen gehört das Dritte, nämlich einander zu vergeben, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Die Vergebung untereinander ist die Basis für langfristige gute Beziehungen. Diese Vergebung soll zum einen geschehen, damit wir den Heiligen Geist nicht betrüben. Der andere Grund, warum wir einander vergeben sollen, ist die Tatsache, dass Christus selbst uns vergeben hat, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Wir sollen vergeben, weil uns selbst vergeben wurde. Christus hat der Vergebungsbereitschaft eine große Bedeutung beigemessen, wie im Matthäusevangelium Kapitel 6 deutlich wird. Er hat gesagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Hier im Epheserbrief werden wir aufgefordert, einander zu vergeben, weil Gott selbst so gnädig war, uns um Christi willen, weil er für uns gestorben ist, zu vergeben. Was für eine gute Botschaft! Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Mit dieser Aufforderung endet das vierte Kapitel des Epheserbriefes. Aber in dieser Aufforderung steckt ja auch eine Zusage. Gott hat euch vergeben in Christus. Diese Wahrheit ist die Grundlage für unser Leben als Christen. Anders ausgedrückt, egal wie viel Schuld und Sünde in Ihrem und in meinem Leben ist, Christus ist für uns gestorben, um uns zu erlösen. Und auf dieser Basis können wir als Christen uns auch untereinander vergeben. An dieser Stelle möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.